Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Es gibt diese Folgen, wo ich selbst nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich reinstarte, und das ist so eine von denen, und die Erwartungen, die es ohnehin nicht gab, die wurden massiv übertroffen. Wir sprechen heute über Bitcoin, Hip-Hop, Libertarismus und das Römische Reich. Felix Severin Käser, er hat einen Preis gewonnen für seinen Vergleich zwischen Bitcoin und Hip-Hop als libertäre Bewegung, und ich kann mit meinem ganzen Wissen aus dem deutschen Hip-Hop der 90er und frühen Nullerjahre glänzen, von dem ich auch nicht wusste, dass ich es einmal brauche für einen Bitcoin-Podcast. Eine Folge, die euch ganz sicher gut gefallen wird, das verspreche ich euch, denn wir öffnen mal wieder ein ganz neues Tor im Bitcoin-Adventkalender. Und wenn ihr auch so ein Tor öffnen wollt, ihr wisst schon, wie das geht. Man nutzt den Code, was Bitcoin bringt, und nutzt das Ganze beispielsweise bei der Bitbox, um sich 5% zu sparen auf die Open Source Hardware Wallet aus der Schweiz, oder man spart sich 21% auf die Gebühren bei Coinfinity. Noch viel mehr findet ihr unter WBB, also Wilhelm Bertha, Bertha.deals. Und jetzt geht's los mit dieser richtig coolen Folge. Ich bin verbunden mit München, mit dem Felix Severin Käser. Servus Felix.
Servus Nico, Gruß aus München. Schön, dass ich da sein darf.
Freut mich sehr. Du bist Bitcoiner, du bist Lehrer oder hast Lehramt studiert. Bist du schon Lehrer?
Ich habe Lehramt studiert, ja. Ich habe Sport und Latein für Gymnasium studiert. Bin noch nicht im Referendariat, aber das kommt noch.
Was heißt das nur ganz kurz? Also du hast schon fertig studiert, bist aber noch nicht an der Schule.
Genau, richtig. Also ich habe schon trotzdem an der Schule, auch während dem Studium gearbeitet, als Aushilfslehrkraft. Aber ich bin so gesehen noch nicht im Referendariat und auch nicht verbeamtet oder so. Genau.
Hast dich bei mir gemeldet, weil du als Bitcoiner viele Erfahrungen gemacht hast, auch in der libertären Ecke, in der libertären Szene sozusagen, aber auch, wie man generell Leute Orange spielt. Du hast ein digitales Flugblatt zu Bitcoin geschrieben und zur österreichischen Schule, bist da ein bisschen reingerutscht in das Thema, und dazu möchte ich dir gratulieren, hast bei 2024 mit einem Aufsatz zum Thema Libertär ist das neue Sexy bei Eigentümlich Frei einen Preis gewonnen. Erzähl uns mal, was war das für ein Preis?
Ja, also vielen Dank für die Einführung soweit mal. Das war ein Preis, der sich im Rahmen von einem Essay um, sag ich mal, das kreative Schreiben gedreht hat. Man sollte einen Essay so über 2 bis 3 DIN A4 Seiten verfassen zum Thema, das Motto Libertär ist das neue Sexy, im Sinne von, was gibt's denn für Kulturphänomene, was gibt's denn aber auch so vielleicht für politische Stimmungen, Schwingungen jetzt gerade in der jungen Generation, wie die jungen Leute die aktuellen Ereignisse alle gerade verarbeiten. Also sowohl in der geopolitischen Sicht als auch in der ökonomischen Sicht, weil uns ja alles logischerweise gerade Stichwort Inflation jetzt immer mehr zu schaffen macht. Und dazu hat dieses Magazin diesen Wettbewerb ausgestellt, zu dem man eben antreten konnte. Und wenn man diese Ideen originell verpackt hat, also sprich, dass da auch logischerweise die Ideen der Freiheit viel drin vorkommen, dass Technologien, wie sich zum Beispiel ja Bitcoin anbieten, drin vorkommen, wie das gerade so auf die junge Bevölkerung sich quasi auswirkt und gut zur jungen Bevölkerung passt, um da sozusagen die Position vom Libertären in eine frische, neue Verpackung bringen zu können. Und da hat sich das dann ganz gut angeboten, und ich hatte da dann einfach die Idee, Bitcoin auf jeden Fall logischerweise mit reinzubringen, aber auch Hip-Hop, weil das so eine meiner anderen Leidenschaften ist, weil für mich so Hip-Hop auch von der Definition eigentlich eine Art von Freiheitsauslebung ist. Und dadurch hatte ich dann die Idee, das mal vielleicht zu kombinieren und zu vergleichen, weil es ja auch 2 organische Strömungen sind. Also sie sind organisch entstanden, auch Hip-Hop als Kulturphänomen. Und da habe ich dann einfach mich ein bisschen rangesetzt und überlegt, so was gäbe es denn da so für eventuelle Parallelen, über die man schreiben könnte.
Was sind eigentlich die größten Hip-Hopper, die du ernsthaft für Bitcoin halten würdest? Kendrick Lamar hat in seinem letzten Song über Bitcoin auch gerappt, weißt du
das? Sehr, sehr cooler Kommentar, genau. Das wollte ich zum Beispiel eh früher oder später erwähnen. Das hat mich natürlich geflasht, weil man ist da logischerweise immer hellhörig, wenn es dann um sowas geht. Und wie du sagst, auf dem letzten Album von Kendrick ist da auch eine Bitcoin-Line gedroppt. Und da ist aber auch schon wieder für mich so ein Indiz halt da, wo wir mittlerweile langsam so stehen. Und was zum Beispiel ganz interessant ist, Nico, mal Flashback, Kendrick hat jetzt diese Bitcoin-Line gedroppt und 2018 kam ein Eminem-Album raus, auf dem er auch ein Feature hatte von einem seiner Gäste, die auch eine Bitcoin-Line gedroppt haben. Und ich muss jetzt kurz überlegen, Everybody is in Bitcoin now, hat irgendwie so der Kommentar geheißen. Und wir erinnern uns, was logischerweise 2017, 2018 alles war. Ja.
Ich weiß sogar, ich glaube, ich kenne den Song. Ich bin ja auch ein bisschen Hip-Hop. Also ich bin da
Ah
nicht
ja,
ganz,
cool,
ich bin da nicht,
ja.
das heißt ein bisschen, weißt du. Was bist du für
Ja.
ein Jahrgang?
97.
97, ich bin 83. Also ich bin groß geworden so mit der ersten Welle deutscher Hip-Hop. So
Genau, ja.
1-2 sind meine.
Oh ja.
Ich habe noch einen alten 1-2-Pulli zu Hause. Das ist
Ja.
das älteste Kleidungsstück, das ich besitze.
Ja.
Weil ich sehr stolz darauf bin, dass ich den, ich habe den, hab den damals beim Konzert gekauft. Egal. Jedenfalls, ich kann mich erinnern an die Eminem-Line und es gibt auch bei Jahren Delay, gibt es auch Bitcoin. Alle wollen Bitcoin auf seinem neuen, auf seinem neuesten Album.
Okay.
Geht es auch darum. Und ich finde es deswegen interessant, weil alle drei Erwähnungen sind eigentlich quasi Erwähnungen in sich, in Sachen kultureller Relevanz. Also quasi, das ist ihnen eingefallen, damit sie drüber rappen, aber nicht im Sinne von, hey, ich bin Bitcoin, das ist so geil, sondern im Sinne von, das ist jetzt einfach Thema, das nehme ich da jetzt einfach rein.
Ja, genau. Das ist super interessant, ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel die neue Stelle von Jan Delay noch nicht gehört, aber werde ich natürlich gleich mal auschecken, weil ich bin da echt super neugierig auf alles, auch was sich im deutschsprachigen Raum tut, weil ich muss vielleicht dazu sagen, ich höre hauptsächlich US-Rap. Also ich bin da ziemlich tief drin, habe schon so meine einzelnen Favorites auch im deutschsprachigen Hip-Hop, aber dadurch, dass man halt im US-Rap vor allem viel unterwegs ist, da kriegt man halt, sag ich mal, das Original noch mehr mit und die Einflüsse direkter. Also was waren die Einflüsse von Eminem, was waren die Einflüsse von Kendrick Lamar, was ja alles aufeinander aufbaut. Da gibt's ja dann, da kommt man ja dann schnell zu den Pionieren sozusagen, die dann unterwegs waren, als du quasi geboren wurdest oder drei,
Oder
vier, fünf
davor.
Jahre alt warst oder davor in dem Fall, genau, ja. Also Stichwort NWA und so.
Und du hast du quasi in diesem Essay dann auch schon Hip-Hop auch eingebaut?
Genau, richtig. Das ist, also der Titel heißt eine DNA-Untersuchung von Hip-Hop und Bitcoin und der Übertitel zwei Graswurzelbewegungen der Freiheit.
Und hast du da von Seiten des Magazins auch positiv, also ja, du hast den Preis gewonnen, aber gerade, ich frage deswegen, weil in der deutschsprachigen, sage ich mal, liberal-libertären Szene gibt es ja auch so eine Zweiteilung. Und die einen finden
Ja.
Bitcoin ganz geil und sind eigentlich auch über Bitcoin dazugekommen und die anderen finden es ganz furchtbar, weil sie haben es ja vorher schon besser gewusst quasi.
Genau, richtig. Es ist gut aufgenommen worden und ich sag mal so, eigentümlich frei wird repräsentiert, gerade über den Podcast auf das Dachtheken-Duett kann ich auch empfehlen, von André Lichtschlag und Martin Mucharski. Martin Mucharski zum Beispiel ist, wie du gerade beschrieben hast, einer der, sag ich mal, sehr, sehr offenen, die das eigentlich schon komplett embraced haben und schon für sich auch entdeckt haben. Und André Lichtschlag ist noch ein bisschen vom konservativeren Schlag, der noch ein bisschen vorsichtiger drauf schaut und noch mehr der Goldbug sozusagen ist. Und da sieht man, glaube ich, schon gut, dass auf jeden Fall logischerweise die Offenheit für Bitcoin super da ist. Aber es gibt schon noch, sage ich mal, genügend, sage ich mal, ältere konservative Kreise, die dann halt schon noch ein bisschen mehr den Edelmetallen anhängen. Aber die sind trotzdem offen für alles und sehen ja mit Begeisterung auch, was sich da tut. Und im Endeffekt haben wir das gemeinsame ähnliche Interesse. Und das ist das, dass wir eine Alternative zum staatlichen Geldsystem haben. Und ob man da jetzt entsprechend ein bisschen konservativer eingestellt ist mit Edelmetallen oder halt schon offener mit Bitcoin, das spielt am Ende auch keine Rolle. Wo ich auch nochmal klar sagen will, ich bin da vielmehr auch einer, der dafür plädiert, das Hand in Hand zu gehen, logischerweise. Auch nach dem Motto, wie es ja Hayek mit dem Wettbewerb für Geld formuliert hat und da nicht unnötig gegeneinander zu arbeiten. Also das sehe ich da auch als völlig sinnlos an.
Absolut, wobei der Antagonismus kommt von beiden Seiten. Ich
Ja,
weiß nicht
ja.
genau, warum das sein muss, ist mir unklar, vor allem auch deswegen, wenn du jetzt den großen, ich meine, wenn du dir jetzt ansiehst, was jetzt passiert, auch in der ganz großen Politik, selbst in den Dingen, die amerikanische Regierung signalisiert, was jetzt signalisiert wird, ist, wir gehen in Richtung neutralen Reserveassets.
Ja.
Egal, was jetzt genau dahinter steht, ob das jetzt ist, weil wir den Dollar jetzt als Weltreservewährung abmontieren wollen oder stärken wollen auf eine neue Form, ist jetzt egal. Aber man wird quasi gesagt, es wird gesagt, hey, Gold und Bitcoin, was man, Gold und Bitcoin waren beide von den Zöllen ausgenommen. Ja? Trump macht eine Bitcoin-Reserve und redet davon, dass er Gold in Fort Knox besuchen gehen möchte. Ja, und es ist ihm offenbar einfach egal. Also er sieht das quasi als Option, oder beziehungsweise will das auch als Option anbieten, für die anderen Staaten da ihre Surpluses rein zu recyceln, und nicht das Geld in amerikanische Assets zu investieren, damit dort wie die Preise in Manhattan in die Höhe gehen. Und deswegen ist diese ganze, diese Diskrepanz oder dieser Konflikt ist einfach bescheuert. Also das hat wahrscheinlich was mit dem intellektuellen Investment der Leute zu tun, die da schon länger dabei sind.
Ich glaube auch, ja. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war für mich auch erstmal schwierig einzuordnen, wie Trump mit dem Ganzen generell umgehen wird oder was man da so aus den Kreisen so generell erfährt. Ich hatte halt diese großen Hoffnungen, weil ich dann immer natürlich auch gern hinter die Kulissen schaue, weil mich Trump da eigentlich weniger interessiert, weil wir beide wissen, dass der diese großen Umwälzungen überhaupt nicht logischerweise alleine oder mit einem kleinen Team stemmen kann. Der Ron Paul hat mich zum Beispiel super interessiert, dass das Urgestein der österreichischen Schule als Kongressabgeordneter, der ja auch damals schon gegen Obama angetreten ist, jetzt weiterhin sich da einbringt in seinem hohen Alter noch und weiter an der Kampagne zur Schwächung beziehungsweise vielleicht mal Abschaffung vom Fed-System weiter dran bleibt. Das finde ich halt beeindruckend, dass man da jetzt so weit ist, so einen in seinen Reihen zu haben. Und deswegen interessieren mich da logischerweise auch viel mehr eigentlich die Akteure im Hintergrund als teilweise Trump. Trump ist halt, sagen wir mal so, die Zielscheibe, die alle Bullets abfangen kann, egal was alles an Kritik von außen einprasselt, weil man einfach so einen egoistischen und auch zum Teil narzisstischen Typen da halt hinstellen kann, dem das nichts ausmacht, was da einfach dann auf der Weltbühne auf ihn einprasselt.
Ja, genau. Also das sehe ich ja im Grunde genauso wie du. Wobei eine der Sachen, die, glaube ich, ganz wichtig ist, vielleicht auch mit den Rappern, nicht? Die nehmen dann die Themen, die nehmen das auf, weil es ist relevant, es ist in ihrem Leben alltäglich. Es wird wahrscheinlich, kennen die Bitcoiner, die ihnen auf die Nerven gehen mit Bitcoin, genauso wie die Politiker Bitcoiner kennen, die, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Bei den Rappern ist es eine coole Line. Und bei Trump geht es darum, das System so umzubauen, wie sie es gerne hätten, wie auch immer das ist. Aber es ist nicht der religiöse Bitcoin-Gedanke. Und das ist, glaube ich, das, was wiederum diejenigen stört, die da zu religiös rangehen, obwohl wir alle mit dem Mittel zum Zweck angefangen haben. Wir sind doch alle bei Bitcoin gelandet, weil wir instinktiv oder aktiv gespürt haben, dass mit dem Fiat Money, mit der Inflation, das wird nichts mehr.
Ja, stimmt. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, es ist eben immer eben diese Kunst, auch wie man gerade in Kreisen dann rüberkommt, die eben noch neu in diesem Space sind oder noch nicht sich mit Bitcoin viel befasst haben, dass gerade eben dieses quasi religiöse oder missionarische einfach nicht durchkommt. Und wie du gerade schon angesprochen hast, da finde ich halt eben auch Hip-Hop eigentlich eine smarte Idee, weil da musste es einfach nur über eine clevere Line mal auftauchen und dann hat es schon Eindruck hinterlassen. Da muss ja kein ganzer Song oder so drum gemacht werden. Ich meine, kann jemand auch machen, ist ja völlig jedem freigestellt. Aber ich finde auch so immer dieses Line-Dropping und immer so dieses Name-Dropping an allen Ecken und Enden, so das finde ich halt ziemlich smart. Und da schafft es dadurch auch Hip-Hop, sag ich mal, in so viele Bereiche sozusagen vorzudringen. Und das ist die nächste Parallele, die ich halt für mich da rausgefunden habe zwischen Bitcoin und Hip-Hop, dass es eigentlich auch interdisziplinär funktioniert. Also wie wir es von Bitcoin ja kennen, wir tauchen in so viele Abzweigungen im Kaninchenbau ein und befassen uns mit Physik, mit Geschichte, mit Informatik, zu einem gewissen Teil ja auch Technik und alles Mögliche, Psychologie und so weiter. Und bei Hip-Hop ist es zum Beispiel so, es ist in der Musik so die einzige Richtung, die ja so als Hybrid oder als so so eklektisches Musikelement funktioniert, weil es aus allen Sparten der Musik in der Geschichte auch seine Pieces, seine einzelnen Stücke raus pickt und dann was ganz Neues draus macht. Also im Hip-Hop gibt's rocklastigen Hip-Hop, es gibt jazzlastigen Hip-Hop, was ich auch ziemlich feiere zum Beispiel. Dann gibt's den Boom-Bap-Sound von der East Coast, so was wirklich mit harten Drums arbeitet oder mehr so den lockeren Sound von der West Coast, alles auch ein bisschen ans Wetter angepasst, weil man in Kalifornien mehr Sommer hat, an der East Coast ist es ein bisschen härter mit schlechtem Wetter und so, also es hat ja alles Einfluss und da ist für mich Hip-Hop schon auch so, ja, so ein interdisziplinäres Musikmedium irgendwo, weil es halt einfach so, ja, auch organisch sich verschiedenste Musikrichtungen rauspickt und die miteinander verschmelzen lässt. Und das finde ich halt eine wunderschöne Sache, was dann bei rauskommt teilweise.
Und es ist auch gleichzeitig schon auf seine Art und Weise libertär, oder? Wobei
Genau, ja.
libertär ist immer so ein Wort, das weißt du, bei den linken oder Mainstream NPCs, wenn du libertär hörst, denkst du gleich rechts heutzutage.
Ja,
Ja.
genau.
Und was natürlich Schwachsinn, aber in Amerika ist Libertarians sind auch jetzt keine große Kultur, sondern es geht eher um diese Nebensätze, quasi die Elemente, die
Ja.
dort stärker sind. Und bei Bitcoin ist auch dieses, was ist es? Dieses, ich mache was aus mir, oder? Ja,
Ja,
dieses
dieses
Individuelle.
Eigenverantwortliche. Ja, ich würde wirklich sagen, dieses Eigenverantwortliche, möglichst viel Eigenverantwortung vom Staat abzuziehen und wieder auf sich zu übertragen. Und was gibt es da für ein fundamentaleres Gut als Geld? Also wir kennen verschiedene Lebensbereiche, wo wir die Verantwortung einfach halt abgeben, vielleicht auch teilweise einfach müssen, manche, weil sie logischerweise darauf angewiesen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel eine körperliche Behinderung und solche Sachen hat, da ist im aktuellen System einfach der Staat notwendig. Da gibt es diese privaten Initiativen wie die Caritas von früher oder aus dem Mittelalter mit den Kirchen. Das gibt es in dieser Form einfach nicht mehr. Aber wenn wir halt mehr und mehr zu dem Thema zurückkommen in Sachen Geld, für jetzt die Menschen, die sich selber helfen können, und das können mit Abstand eigentlich die meisten, dann sind wir bei Bitcoin, denke ich, da an der grundlegendsten Stufe, und dann zieht man da die meiste Eigenverantwortung mal wieder zu sich. Weshalb dieses Thema einfach auch in Amerika, finde ich, ohne großes Wunder jetzt auch schneller gepusht werden kann und schneller Anklang findet als in anderen Teilen der Welt.
Aber hat dieses libertäre Element von Hip-Hop, ist das jemals wirklich zu uns gekommen? Also diese Generation des deutschen Hip-Hops, die ich noch intensiv verfolgt habe, bis hin eben zu Jan Delay, der heute noch, und der macht tolle Musik, verstehe mich nicht falsch, aber die sehen sich als links. Die sehen sich als Weltverbesserer, Klimawandel, schieß mich tot, ja?
Richtig,
Also
ja.
da ist nichts mit hier Cash,
Genau.
Goldketten, übrigens sind wir wieder beim Thema Gold, ja, während das in
Genau.
Amerika schon damals eigentlich das
Ja.
Thema war.
Ja, vollkommen richtig. Ich denke eben, es ist so, es ist der Einfluss, der aus Amerika kam, aber dann hat logischerweise auch Deutschland oder gerade die deutsche Szene natürlich dann seinen eigenen Spin draus gemacht und so sein eigenes Momentum bekommen. Und wie du schon sagst, da Jan Delay und so werden dann logischerweise in vielen Bereichen mehr da auf die linke Schiene gehen. Ich weiß nicht, kennst du KIZ vielleicht auch aus Berlin? Die
Ja,
sind ja in der,
klar. Ja,
genau, die sind
aber das ist
ja,
auch,
die sind
ja.
ja, die sind ja zum Beispiel genau, also sehr, sehr leicht erkennbar auch auf der linken Schiene. Und ich denke mir halt so, muss ja auch stattfinden, ist ja die demokratische Berechtigung, ganz logischerweise, auch aus
Ja.
einer freiheitlichen Perspektive, ist ja klar. Aber wie du schon sagst, es ist schon die linksdominierte Domäne, die halt dann in Deutschland überwiegt. Und die haben da, glaube ich, schon auch so ein bisschen ihr eigenes Momentum draus gemacht, während, wie du gesagt hast, schon in Amerika das eben von einem anderen Ursprung noch ausging. So ein bisschen, sage ich mal, auch als Selbstermächtigung aus der Bewegung der schwarzen Bevölkerung, weil man halt einfach auch gesagt hat, so hey, wenn ihr uns bei eurer Party nicht mitmachen lasst, dann machen wir unsere eigene Party. Aber das hat sich dann immer weiter, sage ich mal, parallel entwickelt, bis dann so symbolisch, so zum Beispiel die Freundschaft von Eminem und 50 Cent dafür stehen, dass da auch tolle Brücken ja dann geschlagen werden konnten.
Wobei, jetzt sind wir mal ganz offen und ehrlich, der deutsche Rap, die nach links gehen, und das war in den 90er Jahren auch jetzt relativ, sage ich mal, noch alternativ. Also damals war ja die Gesellschaft noch nicht komplett in diese Richtung gepolt. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, der biodeutsche Kartoffelrap, ja, wo die Mama Ingrid heißt, ja.
Genau.
Und der migrantisch geprägte Rap von heute, der geht jetzt nicht nach links, oder? Also,
Der nicht, nee, nee,
ja.
nee, genau. Das muss man, gut, dass du das sagst, das muss man ganz klar auf jeden Fall auch nochmal trennen. Da hat ja auf jeden Fall auch eine Veränderung stattgefunden, weil jetzt eigentlich sogar, würde ich sagen, die meisten deutschen Rapper eigentlich Migrationshintergrund haben mittlerweile.
Ja.
Weil sie halt auch einfach logischerweise schneller mit den Themen konfrontiert wurden, über die man dann auch, sag ich mal, Songs und, sag ich mal, auch Geschichten, Storytelling, sag ich mal, propagieren kann. Während jetzt halt der, sag ich mal, normale Deutsche, der jetzt aus einem wohlhabenden Haus kam, halt auch einfach gar nicht so den Anlass teilweise drin sieht. So, ich habe jetzt eine schwere Vergangenheit da hinter mir und über das lohnt sich jetzt, Hip-Hop anzufangen oder so. Ist ja auch zum Beispiel interessant, weil da ist ja auch ganz viel emotionaler Rap entstanden. Also das ist ja auch was, was sich vollkommen verändert hat. Wir haben ja dieses Backpacking so von, ich komme von der Straße und ich habe eine harte Kindheit gehabt, so à la Eminem zum Beispiel auch und so. Das hat sich ja vollkommen verändert. Also das ist ja schon wirklich, sag ich mal, altbacken sozusagen heutzutage in der Szene. Und es ist viel mehr in jetzt gewesen, in den letzten Jahren über emotionale Themen zu gehen und auch zum Beispiel viel mehr zu singen. Also das sieht man ja auch immer mehr. Autotune kommt ja komplett rein. Und man kann fast oder ohne Autotune nicht mehr machen. Und da hilft es halt vielen jungen Rappern und, sag ich mal, Emporkömmlingen, die dann noch nicht so, sag ich mal, den Background haben. Ich habe jetzt schon vor 10 Jahren gute Alben rausgehauen oder Mixtapes. Jetzt muss ich schon einen catchy Song bringen, der eventuell auch mal im Radio läuft, damit ich jetzt gleich die Reichweite bekomme.
Bitcoin ist die Zukunft, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin, das ist Dezentralität. Und das können wir feiern mit der Bitcoin Fashion von Satoshis Brother. Egal ob Bitcoin Running Club oder dem Bitcoin Golf Club oder dem Austrian Economics Club aus der Reihe, die ich gemeinsam mit Satoshis Brother designt habe. Schaut unbedingt rein, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch bei eurer Bitcoin Fashion ein bisschen Geld zu sparen und tragt euer Statement in die Welt hinaus. Satoshis Brother. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt's nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Das ist dann die nächste Schiene, nicht? Das sind dann so keine Ahnung, Younghuren.
Ja, yeah, genau. Rin,
ist das noch,
so, genau.
Das ist dann quasi, das sind dann wieder die Nachfolger. Weil das hattest du schon auch in dem deutschen Sport. Also ich meine, erstens fand ich die Qualität schon besser, also weil die vielleicht auch thematisch es härter hatten. Zweitens, viele von den deutschen, ich komme von der Straße, Rappern sind einfach fake.
Also das ist das Nächste. Ja, das ist das Nächste.
aber ein Dendemann ist für mich immer noch der allerbeste und und keine Ahnung, Blumentopf mit 6,90 Meter und so. Ja, das war auch schon sehr emotional und sehr musikalisch.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist eben, genau, es ist dadurch, dass die Musikproduktion sich auch so vereinfacht hat und so weiterentwickelt hat, was ja schon wieder auch was Gutes an sich ist. Weil viel mehr Möglichkeiten bestehen, mit relativ wenig Mitteln sowas zu machen, dass mehr Leute das auch machen können. Aber eben, es muss natürlich dann auch immer gesagt sein, dass dann dadurch logischerweise auch mehr Schrott entsteht. Das ist ja ganz klar. Und gerade jetzt auch, wenn das Thema AI und alles natürlich auch aufkommt. Aber ich gebe dir natürlich voll recht. Also es ist früher halt, sag ich mal, ja, ein bisschen, es ist schon schwieriger halt einfach gewesen, da so ein Tape aufzunehmen und dann auch schon wirklich so seine Basis, seine Fanbasis sich aufzubauen. Ja, das hat sich alles dynamisiert und es geht eben immer weiter von diesem Rappity, Rappity, Rap weg. So, ich hab meine Verses und ich rap jetzt nur noch, sondern eben ganz viel mit Sing-Passagen drin, wo man eigentlich schon sagen muss, können wir eigentlich so von dem astreinen Rap überhaupt noch reden? Also, das ist ja auch so ein Ding, dass da viele Künstler mittlerweile sich diesen Namen gar nicht mehr geben wollen. Also, jetzt vielleicht wieder ein Beispiel aus den USA, das ist so eigentlich einer meiner Favorites, wenn nicht mein Favorite, ist Travis Scott. Der singt ab und zu mal und dann rappt er mal oder macht beides in einem Song so. Aber er sagt selber auch so, ihr könnt mich bezeichnen, wie ihr wollt. Es ist für mich Musik,
Er ist
aber
Musiker, ja.
genau, aber er sieht sich jetzt nicht als so den klassischen Rapper aus den 90er, 2000er Jahren so. Er hat da seine Einflüsse her natürlich, aber er versucht ja auch dieses Genre für sich weiterzuentwickeln und will da seinen Fußabdruck hinterlassen. Genau.
An dieser Stelle gehen natürlich Grüße raus. Einerseits an Holger von Grossig, der vor 3 Jahren bei mir im Podcast war, der auch aus der Skateboard-Hip-Hop-Szene kommt, aber aus der alten Deutschen, so wie ich. Also wie ich damals, der ich halt sozialisiert wurde. Und natürlich an Bushido. Ich weiß nicht, ob Bushido noch Bitcoin meint, aber der war mal beim Blocktrainer vor einigen Jahren und Bushido ist ein überzeugter Bitcoiner, der es auch verstanden hat. Ja.
Ja,
Und ich habe das
stimmt.
damals hart gefeiert. Ich weiß nicht, was er heute macht. Ich glaube in erster Linie Reality-TV. Wir nehmen es
Ja.
dir nicht übel, Bushido. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall auch einer, der natürlich den gerade den Berliner Rap unglaublich geprägt hat und dem man auch innerhalb der Szene zuhören wird, wenn er über Bitcoin spricht. Auf jeden Fall, ja.
Ja, auf jeden Fall. Gutes Beispiel, dass du das noch ansprichst, genau, weil der ist da ja wirklich nochmal mit sowas rausgestochen, auf jeden Fall. Genau.
Und wo ist dann jetzt diese Brücke von Rap zu österreichischen Schule? Also quasi. Ja, weil manche reden vielleicht von Bitcoin, aber ich habe noch keinen Rapper gehört, der jetzt von Hayek und Mises und Rothbard
Ja,
redet.
also da muss man vielleicht dazu auch wieder sagen, vielleicht
Außer
so
natürlich, sorry, ich
Begriffs,
unterbreche dich
ja.
kurz, wenn wir schon bei Grüßen sind, geht natürlich auch Grüße raus an unsere lieben Plepp-Rapper,
Stimmt,
die
genau.
natürlich auch, also Feuer über Fiat, einer meiner Lieblingssongs, die unglaublich viel auch gemacht haben.
Ja.
Also es gibt dann den Bitcoin-nativen Rap gibt es ja auch, aber sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, ich wollte das nur
Alles gut,
unterbringen.
kein Problem. Vielleicht da kurz zur Begriffstrennung. Also Rap ist ja an sich nur ein Element von Hip-Hop. Hip-Hop ist der
Ja.
generelle Lifestyle und für die, die jetzt einfach nicht so im Game da drin sind, es sind ja die vier Komponenten Rap, Graffiti, Breakdance, und DJing. Und die vier zusammen ergeben dann diesen Lifestyle von Hip-Hop. Und ich habe ja deswegen auch das in meinem Essay so genannt, dass es ein Vergleich zwischen Hip-Hop und Bitcoin ist, weil ich auch das Gesamte versucht habe zu sehen. Und ich da vor allem mehr auch jetzt im Sinne der österreichischen Schule auch das Interdisziplinäre rausstellen wollte. Also das, was wir jetzt gerade gehabt haben, das, was halt die österreichische Schule im Ansatz einfach auch lehrt, dass wir einfach die Welt in Zusammenhängen und als Ganzes sehen sollten und eben nicht in diesen Teildisziplinen, die dann einfach Gefahr laufen, in vielen Bereichen falsch zu liegen, weil sie einfach viele Variablen ausklammern oder einfach gar nicht berücksichtigen. Oder sich dann einbilden, sie könnten Prognosen machen. Wissen wir ja auch, die Österreicher lehnen Prognosen weitestgehend ab, was ich halt eine sehr, sehr schöne, bescheidene Einstellung finde. Und diese Interdisziplinarität, wie es halt die österreichische Schule verfolgt, die verfolgt halt so gesehen auch, finde ich, Hip-Hop in seiner Kultur, weil sie halt einfach in alle Lebensbereiche, in alle gesellschaftlichen Schichten, sage ich mal, vordringen kann. Und eben gerade im Musikbereich sich aus allen Musikrichtungen das rauspickt, was einfach organisch in den guten Song zusammenfließen kann. Und das finde ich ist so die Hauptparallele, die ich auch in meinem Essay dann rausstelle. Aber dann geht es schon eben auch um diese Kernelemente, wie zum Beispiel das Wettbewerbsgehen. Ich habe es dann als einzelne Gene bezeichnet, weil es hieß ja ein DNA-Vergleich von Hip-Hop und Bitcoin. Und natürlich steht dann Bitcoin auch irgendwo repräsentativ für die österreichische Schule. Und Hip-Hop eben für die ganze Kultur des Rappen, des DJing und so weiter. Und dieses Wettbewerbsgehen stelle ich heraus im Essay, dann aber auch das Gehen der politischen Neutralität. Also wenn man jetzt mal wirklich sich Hip-Hop und Bitcoin im Kern ja anschaut, dann ist es ja per se erstmal apolitisch. Man muss da ja auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen antipolitisch und apolitisch. Also apolitisch heißt ja, man zieht sich wirklich komplett aus der Politik zurück und will mit Politik einfach nichts zu tun haben. Antipolitisch ist jetzt zum Beispiel der Kurs, den Javier Milei fährt, dass man wirklich gegen jede Art von Politik vorgeht und möglichst schaut, dass man die Märkte befreit von allen staatlichen Eingriffen und so. Aber ich will jetzt hier den Fokus eigentlich aufs Apolitische legen und da ist eigentlich Hip-Hop und Bitcoin im Kern für mich halt politisch neutral, weil es erstmal Hip-Hop völlig egal ist, genauso wie es Bitcoin völlig egal ist, welche Hautfarbe du hast, welcher gesellschaftlichen Schicht du angehörst, was dein Jahresgehalt ist und so weiter. Was sich dann im Laufe der Zeit daraus entwickelt hat, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, in der deutschen Szene, dass dann logischerweise auch mehr linke Elemente reinfinden, ist dann, finde ich, so eine Projizierung vom Zeitgeist, weil wir halt einfach in ein Umfeld ja jetzt immer mehr kommen, was immer mehr von Inflation geprägt ist und Krisen zunehmen und so weiter, dass die Leute sowas logischerweise aufnehmen und in ihre Medien reinpacken. Und Hip-Hop ist ja ein Medium, eine Plattform, sich auszudrücken. Also wenn dann jemand eben einfach diese Probleme ansprechen will, dass wir halt eben soziale Ungleichheiten haben, dass wir Inflation und so weiter, Geldentwertung haben, dann fließt das logischerweise auch in die Musik mit rein. Aber im Kern, wenn man es jetzt mal wirklich so erstmal so richtig auf den Kern runtergebrochen betrachtet, ist Bitcoin und Hip-Hop an sich politisch neutral. Und dann gibt es natürlich die Abzweigungen. Und aus unserer liberal-libertären Perspektive sind die natürlich alle logischerweise zulässig. Die machen mir überhaupt nichts aus. Wichtig ist, dass halt die Redefreiheit, dass die Redefreiheit herrscht.
Wir machen ja dann, und auch ich, dann nehme ich mit, muss ich auch von meiner eigenen Tür kehren. Natürlich machen wir es uns dann auch zu einfach, wenn die einen sagen, ja, ihr seid ja Libertär, das seid ihr rechts, ja. Und wir wiederum dann alle quasi, die irgendwie sozialistisch denken, wir werden als links zusammengeklumpt, wobei natürlich
Genau.
viele Linke, das habe ich ja mit Bitcoin oft schon besprochen, und gerade am Anfang von Bitcoin gab es da auch viele Linke, die gesagt haben, ja, das ist eine Alternative zur Wall Street, eine Alternative zum Finanzsystem. Wir haben damals auch als Gesellschaft zu wenig gewusst über das Finanzsystem und über das Geldsystem. Und ich kann mich erinnern, es gibt in Österreich einen berühmten Bitcoin-Hater, den Erik Frey, der arbeitet beim Standard, das ist so eine linksliberale Zeitung, aber er ist dort wiederum der Neoliberale, also die sind nicht linksliberal, die sind links, so, aber er ist der neoliberale Feigenblatt, aber eben neoliberal.
Neoliberal,
Weil
genau.
die Neoliberalen, wie wir von Ludwig von Mises wissen, sind ja auch nur ein bunch of Socialists, ja, und die sind ja quasi dann die sagen, ja, das Geld kommt vom Staat und Zentralbank und Steuerung, aber vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Also das ist deren Perspektive. Und der hat am Anfang Bitcoin abgelehnt, weil er geglaubt hat, das ist jetzt so eine linke Occupy Wall Street Spinnerei. Er lehnt es immer noch ab, aber inzwischen halt aus anderen Gründen. Aber das finde ich ganz witzig, dass das am Anfang so reingekommen ist. So, ja, die Kapitalismuskritiker haben ihr eigenes Geld gemacht. So. Und heute sind es eher so die Hardcore-Kapitalismus-Befürworter, die sagen, nein, nein, you're a bunch of socialists und lassen jetzt den Markt entscheiden über das richtige Geld.
Ja, stimmt. Ja, es ist guter Punkt. Ich denke auch, man kann es ja wie so eine Art MMT Light vielleicht bezeichnen auch. So eben, es muss weiterhin in den Kernstrukturen beim Staat bleiben und bei der Zentralbank. Und dann sehen da viele Leute, und das ist ja auch, wie wir gerade schon gesagt haben, auch aus gutem Willen. Also da ist ja eben auch nichts dabei, dass man irgendwie den meisten Menschen was Böses will. Die meisten, sage ich sicher, außer die meisten oder viele Linke sind ja auch logischerweise sehr, sehr sozial eingestellt und denken an dieses Miteinander. Aber finde ich, machen halt dann oft, finde ich, eben diesen Denkfehler, dass man immer die Schuld bei den Reichen sucht. Deswegen müssen die Reichen besteuert werden, wo wir, glaube ich, jetzt schon einheitlich alle im Space hier der Meinung sind, dass das erstens nichts bringt, die Reichen zu besteuern und auch eben da nicht das Kernproblem liegt, sondern das ist ja nur ein Symptom, warum Reiche immer reicher werden und
Genau.
die Schere in der Gesellschaft immer weiter auseinandergeht.
Das war für mich zum Beispiel auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe auch am Anfang der Beschäftigung mir die ganzen linken Erklärungsmuster angesehen und dann, und das ist halt so ein Punkt. Ich weiß, vor wenigen Tagen gab es wieder eine neue Statistik. Es gibt mehr Dollar-Millionäre als je zuvor. Ja,
Ja, genau.
klar. Ja,
Das ist ganz logisch.
wenn wir so weitermachen, ja, dann ist jeder Dollar-Millionär
So
irgendwann.
ist es,
Ja.
so ist es.
Und dann habe ich nur die Schlagzeile gesehen, bei uns in Österreich, es gibt international mehr Dollar-Millionäre als je zuvor, aber in Österreich sind sie zurückgegangen. Habe ich
Ach,
gedacht, ja,
krass.
habe ich gedacht, scheiße, ja. Wir machen wieder alles falsch hier,
Ja,
ja.
genau. Ja, krass.
Na, warum? Weil die wahrscheinlich weggegangen sind, ja. So
Ja,
wie in
eben.
Norwegen auch, weil sie jetzt schon
Ja,
riechen,
genau.
Steuern und hier und dies und das, ja. Weil
Ja.
du kannst zwar jetzt verstehen, dass
Ja.
du eigentlich nur Profiteur oder dass du relativ besser profitierst von der Inflation oder so, aber es zu verstehen ist was anderes, als es den politisch Verantwortlichen klarzumachen, die wiederum nur populistisch nach Stimmen greifen.
Ja.
Und natürlich verstehe ich da die ganzen Dings, nur ich habe den Eindruck, was diese linken Bewegungen betrifft, angefangen mit Occupy Wall Street, das geht immer so eine Zeit lang gut auf der ökonomischen Ebene, aber nie sehr lange. Egal, ob das jetzt eben Occupy Wall Street ist oder du hast dann, keine Ahnung, den Varoufakis in Griechenland gehabt, ja. Jetzt hast du den Gary's Economics Dude, weiß nicht, ob du den schon kennst aus UK, ja, der ehemalige Trader, der jetzt einen auf im Brauchen hier Reichensteuer macht. Das ist nur so ein kleines Feuer und dann kommen sie drauf, ja scheiße, die Steuern sind eh schon bei 60-70%, was sollen wir jetzt noch machen?
Richtig, genau. Da hilft nur die versteckte Steuer der Inflation weiter, die
genau
dann entsprechend Abhilfe schafft. Ja, das ist so, also das ist so dieser Punkt, aber ich denke, da wird es dir und wie anderen Bitcoinern auch genauso gegangen sein. Es ist halt auf einmal so, ja, so eine Klarheit einfach da. Es ist so eine Klarheit da, wenn man dann mal gesagt hat, so, ich schaue mir jetzt den Patienten nicht in den Symptomen an, was an der Haut erkennbar ist, sondern ich gehe halt in den Körper rein und schaue halt wirklich an die Wurzel. Und dann löst sich da so viel an Knoten und an Missverständnissen halt auf. Aber es ist natürlich ein tiefes Graben. Und das haben wir ja schon oft gehabt, logischerweise, dass man nicht von heute auf morgen Bitcoin verstehen kann, sondern das ist ein Prozess. Und man lernt ja auch nie aus. Also ich glaube auch selber, dass man Bitcoin nie völlig verstehen kann, nie. Und man wird immer wieder neue Elemente finden, was es ja auch so toll und spannend macht, jetzt gerade für dich auch, dass du es beruflich ja logischerweise machst. Du weißt, du hast da eigentlich eine Lebensaufgabe weiterhin vor dir und jeder, der in dem Space aktiv ist, denke ich auch. Und da wird es kein Ende so richtig geben. Und aber man ist halt endlich mal an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo man endlich mal diesen fundamentalen Konsens erreichen kann. Und der liegt halt, wenn dann, im Geldsystem. Alles andere an der Oberfläche sind Symptome, die sich auf Basis der Regeln des Geldes auswirken.
Die Frage ist, wie bist du drauf gekommen? Weil der Punkt ist ja der, man muss doch Bitcoin, ich sage immer, akzeptieren, vielleicht begreifen. Verstehen ist schon der falsche Ausdruck. Ich mache den Eindruck, dass viele Menschen, ich habe dann Ökonomen bei mir im Podcast und dann sagen alle, ja, warum hat er nicht verstanden, dass Bitcoin die Lösung ist? Ja, nur es gibt unterschiedliche Gründe. Ich möchte niemandem was Böses unterstellen. Bei den Ökonomen unterstelle ich gar nichts Böses. Die sind einfach nur, die haben ihre Schule, ihre Denkrichtung und die suchen vielleicht gar nicht nach Lösungen in dem Sinn. Aber wenn man es für sich selbst angefangen hat, als Lösung zu akzeptieren und zu begreifen, als Sparvehikel, deswegen habe ich auch den Holger von Grossnigger, der spricht viel über die Sparkultur, muss ich eigentlich wieder mal einladen, Holger, schöne Grüße, dann zu sein, der Rest ist ja dann Downstream, das meine ich damit. Du musst dir erstmal Bitcoin für dich als Denominator deiner Ersparnisse akzeptiert haben und der Rest ist dann Downstream. Und genau das ist das, was jetzt eben die US-Regierung macht mit Bitcoin und Gold, ja, und nicht hergeht und sagt, ja, zuerst mal alle Probleme benennen und irgendwie und dann Bitcoin, sondern Bitcoin zuerst einfach ausprobieren. Ja. Glaube, das ist es.
Ja, ich denke auch eben. Also wie du sagst, dieses Pragmatische jetzt auch wirklich in die Praxis zu gehen. Ich habe mir zum Beispiel auch angewöhnt, wenn ich jetzt jemanden im Freundeskreis habe, der mal auf mich zukommt wegen Bitcoin. Ich spare mir das mit diesen Erklärungen, weil da rede ich mir nur im Mund fusselig und laufe eh Gefahr, in was abzudriften, wo ich gar nicht hin will. Sondern ich sage, pass mal auf, tu mal dein Handy raus und wenn du jetzt wirklich offen dafür bist, logischerweise, sage ich dann auch, dann lad dir jetzt mal einfach die Wallet of Satoshi runter. Mit die einfachste Bitcoin-Wallet für Lightning und so weiter, die es ja gibt. Und dann lade ich ihm einfach mal ein paar Sets rüber. Zack. Und dann sieht er das im Prozess, wie schnell das geht, wie wunderbar das funktioniert. Und klar, dann muss die ein oder andere Bemerkung noch dazu. Und jetzt stell dir eben vor, das war jetzt hier digitales Bargeld, was wir hier ausgetauscht haben. Und da hat niemand außer uns beiden jetzt was davon mitbekommen. Und so, glaube ich, ist man dann auch selber viel, viel besser verständlich und man tut sich selber auch den größten Gefallen, weil man halt einfach nicht so schnell in so eine Erklärungsnot immer gleich reinkommt. Wenn man hier einfach in den pragmatischen Prozessen einfach mal gleich ansetzt und zack, das Ganze so angeht, dann im Endeffekt, finde ich, ist man da am effektivsten und da vielleicht auch an der Stelle komme ich auf das digitale Flugblatt zu sprechen. Das war auch so eine Leidenschaft als Hobbyprojekt im Hintergrund von mir. die mir aber selber geholfen hat, diesen Stoff viel besser zu ordnen, zu strukturieren und jetzt zu sagen so, hey, wenn es dich interessiert, dann kann ich dir dieses Flugblatt gern geben. Das ist komplett kostenlos und freiwillig logischerweise. Du kannst dir deine eigenen Notizen dazu machen und bitte komm gerne wieder auf mich zu, weil auch ich habe logischerweise nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und will ja auch dazulernen. Und deswegen habe ich immer auf den Rückseiten sozusagen diese Zeilen eingefügt, dass das eben so ein interaktiver Kommentar, wie es auch sein soll, zwischen zwei Personen stattfinden kann oder mal später, wenn man sich in einem kleineren Kreis wieder trifft, so besprochen werden kann. Und dann bin ich da einfach relativ komfortabel damit und muss mir dann nicht in einzelnen Gesprächen den Mund fusselig reden, weil ich glaube, jeder Bitcoiner oder jeder österreichische Ökonom kennt es, wenn man mal in so eine Diskussion abdriftet, dann will man gar nicht mehr aufhören. Und da will ich ja dann logischerweise auch mich zurücknehmen und die Leute nicht belästigen.
Genau, nicht mehr aufhören, beziehungsweise man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und schreckt die
Genau.
Leute vielleicht ein bisschen ab. So, die kommen mit dem
Genau.
Mindset rein, sagen, ah,
Genau.
mit Bitcoin kann ich vielleicht ein bisschen Geld verdienen und du
Ja.
kommst mir gleich dann mit Energie und Hydro und Butan
Genau.
und was auch
Ja,
immer. Ja,
genau,
ich
genau.
habe das Problem auch. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist besser, entspannt zu bleiben. Die Entspannung ist das, was die Leute auch anzieht,
Auf jeden Fall.
weil sie alle diese Probleme haben und da gibt es dann tatsächlich eine technische Lösung. Es ist ja auch, wenn man wirklich mal versucht, das Ganze auf einer total, sich einfach wirklich frei zu machen, ja, ist ja eigentlich total logisch, dass wir eine technische Lösung für dieses Problem entwickeln. Bitcoin ist nichts anderes, ne? Also wir haben den Computer entwickelt und das Internet entwickelt jetzt so. Und ich habe dann, also ich merke es jetzt ganz stark einfach im Alltag. Also ich merke jetzt einfach immer öfter, dass Menschen, mit denen ich über andere Wege zu tun habe, privat, Familie, keine Ahnung, Schule, was auch immer, dass ich merke, okay, ja, die kennen mich vom Podcast. Die sind da schon tief genug drinnen oder sind vielleicht schon drin gewesen und sind dann über mich noch tiefer reingekommen oder so, ja. Und das ist das wirklich Faszinierende. Und die wenig, bist du zuerst zu den Austrians oder zuerst zu Bitcoin?
Zuerst zu Bitcoin, also wie es ja so das Typische in der gerade jungen Generation ist. Genau, ich kann es relativ gut genau benennen, es war Corona im ersten Lockdown, weil man hatte so viel Zeit, also so viel Zeit, dass man sich ja auch mit Büchern und allen möglichen mal Literatur, YouTube-Videos eindecken konnte. Und es war halt irgendwann für mich so die intuitive Frage im März, April 2020, irgendwie fühlt sich das hier alles sau komisch an und es steht gerade alles still, die Wirtschaft steht still, aber irgendwie muss dieser massive Wirtschaftskörper doch gestützt werden. Und dann bin ich über diesen Umstand mehr und mehr zu der Frage halt gekommen, wie entsteht Geld eigentlich? Also das weiß ich noch relativ gut und dann habe ich mich halt einfach auf YouTube, weil man so viel Zeit hatte oder auch mit Büchern damit beschäftigt und bin mehr und mehr dann logischerweise auf Bitcoin auch gestoßen. Und da bin ich dann in Kaninchenbau quasi reingefallen. Da ist dann quasi für mich die Reise losgegangen. Genau. Und dann kam die österreichische Schule dazu. Also dann kam logischerweise der Bitcoin-Standard, der dann die ersten Thesen von Hayek und alles natürlich und Mises mit eingebaut hat. Und da bin ich dann auch zu Roland Bader gekommen und so weiter, der mittlerweile mein Lieblingsautor ist, kann ich ganz klar sagen.
War auch ein Schüler von
Und
Hayek, oder Bader?
richtig, genau,
Ja.
richtig. Der hat den gehört in Freiburg und Roland Bader ist dahingehend wirklich so für mich so wie so ein geistiger Lehrmeister in so vielen Sachen, weil die Bücher lesen sich so faszinierend. Er war ein brillanter, ja, sprachgewaltiger Rhetoriker, aber halt auch ein Unternehmer, der sich dann komplett der Publizistik am Ende gewidmet hat und der sich ja bewusst aus den akademischen Kreisen zurückgezogen hat und da auch nicht aktiv sein wollte. Er hat auch immer gesagt, so einen Doktortitel will er gar nicht so, weil er will sich zur Aufgabe machen, dem einfachen Bürger und dem einfachen Otto Normalverbraucher die wichtigsten ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge klarzumachen. Und
War
das
aber
schafft,
auch
ja.
ähnlich wie seine urösterreichischen sozusagen Godfathers, völlig kompromiss- und humorlos.
Ja, das stimmt, das
Hat er
stimmt.
keine
Ja.
Gefangenen gemacht,
Richtig,
ja?
hat er überhaupt nicht gemacht. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, nicht humorlos. Er hat in einigen seiner Bücher, gerade seine ersten Bücher, hat er schon den spitzen Humor auch gehabt. Aber gerade wenn man so seine wenigen Tonaufnahmen mal hört, die es von ihm gibt, die kann ich auch nur empfehlen, da merkt man schon so, da spricht halt einer mit ganz viel Lebenserfahrung, mit Unternehmererfahrung und mit einer tiefen Weisheit, einfach in so vielen Sachen, weil er halt einfach ein Austrian durch und durch war. Und ganz viel auch hier wieder mit dem interdisziplinären Ansatz angegangen ist und deswegen da ein ganz anderes Verständnis für viele Sachen hatte. Aber wie du natürlich richtig sagst, er war natürlich auch scharf und knallhart in seinen Formulierungen. Aber man hat trotzdem, finde ich, immer rausgelesen und gehört, er wäre niemals in irgendwie so eine revolutionäre Richtung gegangen, dass er Leute logischerweise aufwiegeln will. Es ging ihm immer
Ja.
logischerweise um den Ansatz, es muss in den Köpfen was passieren und es müssen einfach die richtigen Ideen in die Köpfe rein. Und wie er es auch immer wieder sagt, so gibt es dieses Büchlein von Ludwig von Mises vom Wert der besseren Ideen. Das ist der Ansatz, weil Ludwig von Mises hat es ja oft schon auch formuliert, so, wir wissen, dass wir, auch wenn es jetzt erstmal arrogant klingt, aber wir wissen, dass wir die besseren Ideen haben. Die Frage ist nur, wie lange dauert es oder in welchem Umfang schaffen wir es, sie einer kritischen Masse sozusagen zugänglich zu machen, dass
Ja, ich
Veränderung
meine,
passieren kann.
ich würde sagen, wenn es da stehen wir am Anfang. Also
Genau, genau. Ja.
Mises hat der Wert der besseren Ideen, kann man übrigens extrem empfehlen. Das ist ein kleines Büchlein. Es ist eine Vortragsreihe, die er wann in den 70er Jahren in Argentinien gehalten hat.
Ja, das ist verrückt, denke ich
Nein,
auch. Ja.
das hat
Also,
50, 60 Jahre gedauert,
ja.
bis dort das ganze also es ist, und in dieser Zeit
Ja.
ist es immer nur schlimmer geworden. Es ist nie besser
Richtig.
geworden.
Ja,
Ja.
genau.
Und jetzt erst, und da kommen wir eigentlich auch fast wieder zur Musik, weil ich mir das vorher schon gedacht habe. Ein Bader würde wahrscheinlich heute viel mehr erreichen. Er ist ja auch schon tot, ne?
Ja, viel zu früh leider auch gestorben, 2012 schon gestorben, genau. Aber hat bis zu seinem Lebensende Bücher geschrieben, ja.
Aber würde eben heute viel mehr erreichen, weil ich schon den Eindruck habe, dass du über das Internet natürlich mehr Leute auch erreichen kannst, die durchaus offen sind für klare Worte, ohne es gleich als Angriff zu sehen, ohne es gleich als unangenehm zu betrachten, bis hin zu dem, was wir hier tun. Ja? Wenn du das Ganze in einem Gespräch führst mit den Nuancen, dann ist es alles angenehmer zu ertragen, als wenn das in schriftlicher Form daherkommt. Deswegen ist Twitter so
Genau.
furchtbar, so
Ja, genau.
unerträglich. Ja? Und das ist eben auch bei der Wert der besseren Ideen ist ja nur dann wirklich feststellbar, wenn du einen freien Markt der Ideen hast. Und den hast du erst durch das Internet bekommen. Und das ist ja auch bei Hip-Hop so. Viele von denen, die groß geworden sind, sind ja nur groß geworden, weil sie die richtigen Connections hatten oder jemand, also in den 80er, 90er Jahren, jemand durch Zufall ihr Mixtape in die Hand bekommen hat, ja. Und heute, wie du richtig sagst, ich kann die Musik ins Internet stellen und den Rest macht im Großen und Ganzen der Markt.
Genau. Und das sind ja wirklich so Erscheinungen, wie sich halt alles weiterentwickelt und alles ja dynamischer, aber auch smoother und einfacher von der Hand gehen kann. Aber man muss halt sich dieses ja selektive Bewusstsein weiterhin eben erst recht aufrechterhalten, dass die Qualität nicht verloren geht. Weil eben, da sind wir dann ja dann beim Thema. Digitalisierung bringt diese super genialen Tools auf der einen Seite mit, aber halt auch die Möglichkeiten, dass es wirklich jeder und jeder machen kann, wo man dann schon rausstechen muss, entsprechend mit seinem Content und mit seiner Qualität auch.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOIN bringt, gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Aber muss ich dann nicht auch die bessere Idee, das bessere Produkt und das bessere Geld zwangsläufig durchsetzen, wenn du einen offenen Markt hast?
Ja, also ich finde, dem ist nichts im Wege. Also es ist, vielleicht so, dass je mehr natürlich, je freier der Markt ist und je mehr einfachen Zugang man hat, desto mehr wird auf einmal natürlich auch reingespült. Aber ich
Ja.
denke mir trotzdem, das heißt ja deswegen nicht, dass es deswegen ineffizienter sein muss, um Gottes Willen. Es wird umso schneller auch selektiert und aussortiert. Und kreative Zerstörung als Stichwort.
Das ist eben mein Punkt. Deswegen bin ich zum Beispiel so ein großer Freund von, weißt du, keine Ahnung, bin ein bisschen ein Stoiker, ja, so
Oh,
philosophische Grund.
das sind wir beim nächsten guten Punkt. Also, ich habe ja mit
Aber
Latein auch den Hintergrund von den
ja, genau.
Philosophenschulen, aber finde ich sehr, sehr spannend, ja,
Wobei die
genau.
ja alle in Griechisch geschrieben haben.
Ja,
Das war
teilweise
ja
schon, ja.
damals. Das war
Ja,
ja damals
ja,
die
ja.
Sprache der Gelehrten, nicht? Ich glaube, selbst
Ja.
Marc Aurel hat noch auf Griechisch geschrieben, wenn
Ja,
ich
hat
recht
schon
erinnere.
hauptsächlich, also sie waren in Griechisch gut bewandert und konnten es logischerweise sehr, sehr gut lesen. Sie haben es aber hauptsächlich schon in Lateinisch dann verfasst, weil da waren
Ja.
ja die Römer großartig drin, die kulturellen Errungenschaften von anderen Zivilisationen in die eigene zu übernehmen und da auch weiterzuentwickeln. Also gerade da Seneca und Marc Aurel haben da ja die Stoa nochmal für sich weiterentwickelt. Ja.
Jetzt ist die Frage, jetzt muss ich dich mal was fragen, ja? In Deutschland, Moment. So, in Deutschland, du bist jetzt Lehrer oder wirst Lehrer, ne?
Ja.
In Österreich, jetzt habe ich mal die AI wieder eingeschaltet, deswegen war ich kurz abgelenkt, ja?
Ja,
In
kein Ding.
Österreich sagt man ja zu Gymnasiallehrern Professor. Sagt man das in Deutschland auch noch?
Gottes Willen. Das wäre
Wirklich?
verrückt. Das wäre verrückt. Ah, oh, krass. Da jetzt wieder was Neues gelernt. Das
Ja,
wird
und
echt
zwar,
wirklich, so sagt
nein.
man.
Ja. Also alle Gymnasiallehrer in Österreich heißen Herr oder Frau Professor.
Okay.
Und einer der Gründe dafür ist, dass das in der Monarchie, quasi statt einer Gehaltserhöhung hat der Kaiser gesagt, na gut, dann bekommt ihr alle einen Professorentitel, ja. Weil das ist
Okay.
in der Gesellschaft mehr wert als mehr Geld, weil das mehr Geld ist nicht ausgegangen,
Ja,
ja.
krass.
Und ich frage dich deswegen, weil ich habe ja auch Latein gelernt. Ich habe Latein angefangen in der dritten, also bei uns fängst du mit nach der Volksschule wieder mit 1 an, das ist die dritte Klasse, das ist dann im deutschen System die siebte Klasse. Ja? Und ich habe von der dritten oder bis zur achten Klasse oder von der siebten bis zur zwölften Klasse eigentlich nur Latein gelernt, weil ich so schlecht war in Latein. Weil ich hatte im ersten Jahr hatte ich eine easy Professorin, eine Lehrerin, die das eher entspannt angegangen ist. Und dann, da lernst du ja alle Grundlagen und dann übersetzt du eigentlich nur noch und liest du. Und das war halt das Problem. Ich habe die Grundlagen nicht vernünftig gelernt und dann habe ich eine extrem strenge Lehrerin bekommen. Und das heißt, ich hab sehr, sehr intensiv beschäftigt mit, keine Ahnung, Cicero ist mein Favorite. Immer drei Dinge. Wenn du Beispiele bringst, immer drei. Immer den, ja.
Genau.
Cicero und Tacitus und ich weiß nicht, ob wir Marco Aurel gelesen haben, das ist eigentlich eine gute Frage. Was kann man denn von denen lernen für die moderne Zeit und für Bitcoin?
Ja, ganz, ganz entspannender Punkt. Ich würde gerade sagen, jetzt wenn wir eben auf Cicero mal zu sprechen kommen, weil er ja auch eins seiner Hauptwerke verfasst hat, De Republica, also über den Staat, weil er da ja mal wirklich gerade in einer Phase von blutrünstigen Bürgerkrieg in Rom hat er genau dieses Werk verfasst, um für die Nachwelt natürlich, aber auch natürlich, weil er ja natürlich ein eitler Kopf auch war, aber halt ein genialer Kopf, sein Vermächtnis schreiben wollte, wie für nachfolgende Zivilisationen der ideale Staat aussehen könnte. Und das finde ich halt so spannend, deswegen auch heute noch zu lesen, weil man sieht halt, wie weit die Römer eigentlich in vielen Sachen schon waren, was so die ersten demokratischen Institutionen betrifft. Also vielleicht ganz grob, Rom war ja dreigeteilt, zuerst Königtum, dann Republik und dann Kaisertum. Und gerade in der Republik war es ja so, was ja auch ganz viel Auswirkungen auf die amerikanische Verfassung dann später hatte, dass es immer wichtig war, die Alleinherrschaft logischerweise zu verhindern. Und die Könige haben eben Rom dermaßen in Bredouille gebracht und waren kriegerisch, haben die Bevölkerung ausgebeutet, schlecht behandelt, dass in der republikanischen Verfassung, wo auch Cicero dann quasi rausgeboren wurde, dieses Verständnis eben bestand, man braucht natürlich eine herrschende Klasse. Das war logischerweise immer noch der Ansatz von Rom, aber man muss die Gewaltenteilung schon allmählich weitestgehend einführen. Und in Rom war es dann so, Cicero war ja auch Konsul. Und man hatte immer einen Konsulpartner, einen Kollegen. Es gab immer zwei Konsuln, nie einen, der alleine geherrscht hat. Und dementsprechend wurde da auch zum Beispiel jährlich immer gewählt. Also die war nicht so, dass man muss einen Konsul quasi wie einen Bundeskanzler oder einen Staatspräsidenten sehen heutzutage, dass da aber immer ein stetiger Wechsel da war. Also hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Wenn ein guter dran war, dann ist er halt gleich wieder weg gewesen. Wenn aber ein schlechter dran war, ist er auch gleich aussortiert worden. Aber Cicero hat trotzdem dieses Verständnis von einer grundsätzlich herrschenden Klasse weitergeführt und wollte diese alte Ordnung, dass die Gesellschaft halt einfach unterschiedlich, wie sie ist, in ihren Schichten so besteht und so nur über einen Staatsraum auch funktionieren kann. Also der war ja weit, was wir heute davon als linksliberal zum Beispiel bezeichnet würden, der war da weit davon entfernt. Der war ja schon mehr das rechte konservative Spektrum, der die Republik so weit wie es geht erhalten wollte. Und daraus, finde ich, kann man heute schon ziehen, dass einfach gerade das Rechtssystem, er war ja auch Jurist, hat er ganz, ganz viele wertvolle Sachen auch mit De Legibus, über die Gesetze hat er auch verfasst, geschrieben, was bis heute im Privatrecht, im europäischen Privatrecht, aber auch im öffentlichen Recht ja bis heute ganz viel Schablonenarbeit quasi geliefert hat. Und das finde ich halt so faszinierend, wie lang dieses System an sich eigentlich stabil funktioniert hat. Und dann halt in ein neues System übergegangen ist mit dem Kaisertum. Aber gerade auch in der Philosophie, wenn wir jetzt die Philosophie mal nehmen, Cicero war ein Skeptiker. Das heißt, er hat der Stoa auf jeden Fall Tribut gezollt und war der schon zugetan. Aber er hat schon auch die Schwachstellen teilweise erkannt und wollte sich nie einer philosophischen Richtung komplett zuordnen. Er war aber zum Beispiel auch überhaupt kein Epikureer, der dann gesagt hat, so, der Bürger soll sich komplett aus dem Politischen zurückziehen und nur das eigene Luststreben verfolgen, so das war es ja, dass die Epikureer verfolgen. Und deswegen ist er so als Skeptiker wahrscheinlich seiner Zeit dermaßen voraus gewesen, weil er auch schon damals erkannt hat, es gibt nicht die eine perfekte Lösung. Es gibt nicht die eine perfekte Philosophie. Man muss sich sozusagen seine eigenen Strömungen ja, nahe führen und dann seine eigene Philosophie daraus bilden.
Ist es auch, ich nehme stark, also die Skeptiker waren tatsächlich eine philosophische Schule, die wir heute einfach als Wort übernommen haben. Ist das korrekt?
Richtig, genau. Es ist vielleicht so nur, man muss dazu nur sagen, es ist auch aus der Akademie von
Ist geil.
Platon mit entstanden. Also das ist ja auch die andere philosophische. Es gab vier große Philosophenrichtungen. Das war die Stoa, also die Akademie von Platon, der Epikureismus und die Peripatetiker mit Aristoteles. Also die vier. Und Cicero hat sich weitestgehend auch mit Stoa und Akademie beschäftigt. Und das, was dann entstanden sozusagen, ist es die skeptische Akademie. Also eine Weiterentwicklung von Stoa und Akademie in dem Sinne, die die anderen Schulen auch aufgenommen hat, aber halt eben nur in den Bereichen, wo man ihnen auch zustimmt. Und dann ist sozusagen der Skeptizismus, genau wie du gerade gesagt hast, als Fremdwort dann entstanden, das sich bis heute in der Philosophie in unsere Zeit dann weitergetragen hat.
Und das ist das, was mich so fasziniert, wie du richtig sagst, dass eben quasi über die Zeit Ideen und Konzepte sich erhalten. Und das ist für mich dann quasi die Bestätigung auch durch den Markt. Also wenn ich heute mit philosophischen Prinzipien ankomme, die 2000, mehr als 2000 Jahre alt sind, ja, dann bedeutet das für mich auch, dass den Test der Zeit zum gewissen Grad überstanden haben.
Genau,
Und es ist auch
genau.
irgendwo beruhigend zu wissen, dass die Menschen vor 2000 Jahren im Grunde dieselben Probleme hatten wie wir heute, inklusive Inflation
Genau, richtig.
und Geldverschlechterung, und dass teilweise sogar eine Kontinuität besteht. Ich meine, das sind wir jetzt in der, apropos, für alle, die jetzt noch dabei sind, ja, hättet ihr auch nicht gedacht, wie tief man bei einem Bitcoin-Podcast in die Geschichte der Philosophie und der Rechtswissenschaft einsteigen kann, ja. Ich meine, was lernst du, wenn du Jura studierst oder Jus, wie man bei uns sagt? Das Erste, was du lernst, ist römisches Recht, ja.
Genau.
Und die gesamte Idee des Kapitalismus einerseits besteht auf der Basis des Privateigentums, besteht auf der Basis des römischen Rechtes. Und dann hast du ja den Bezug, den quasi einerseits die Deutschen, das Deutsche Reich, das heilige römische Reich, deutsche Nation, ja, hat versucht, auf das Bezug zu nehmen, genauso wie die Amerikaner bis heute darauf Bezug nehmen, bis hin nicht nur auf den Senat, ja, die gesamte Verfassung, aber auch die Architektur ist ja bewusst römisch angelegt worden,
Ja,
um, um,
ja.
um, um und dann auch natürlich hast du natürlich noch die ähm, die vielleicht fast schon lustige Tatsache, dass sie auch noch, was die Weltherrschaft betrifft, Erfolg hatten.
Ja, komplett, auf jeden Fall. Und deswegen hat ja auch dieses Reich so viel Ausstrahlungskraft auf alle weiteren folgenden Weltreiche gehabt. Aber man muss schon auch ehrlicher sagen, von der Beständigkeit her über den langen Zeitraum hinweg hat es halt kein Reich geschafft, so lange zu bestehen. Also vielleicht auch nochmal, weil das Römische Reich ja dann zerfallen ist in West- und Oströmisches Reich. Und da sind wir auch gleich wieder beim Kontext der Geldtheorie. Der Kaiser Konstantin hat da den Solidus eingeführt, ja, im Oströmischen Reich, in Konstantinopel. Das ist, glaube ich, sogar wirklich nach erwiesener Wissenschaft die längste erhaltene Goldmünze oder generell Münze, die sich als Währungssystem gehalten hat. Der hat 1000 Jahre, über 1000 Jahre, glaube ich, sogar gehalten, von knapp 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus bis wirklich in die Zeit von 1500. Da gibt es ja auch dann Aufzeichnungen, wann die letzte Transaktion mit dem Solidus gemacht wurde. Und das, wie du gerade so sagst, wenn sich bewährte Ideen halt einfach in der Vergangenheit lange halten, dann ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass sie in der aktuellen Zeit noch Bestand haben werden und von Relevanz sein werden und so weiter.
Das beste Beispiel, das ist dann schon nach dem Römischen Reich, aber es ist dieselbe Gegend, ist natürlich der Florin, über den ich hier schon oft geredet habe im
Genau,
Podcast.
genau.
Ja,
Ja.
der ab 1252, danke ChatGPT, in Florenz geprägt wurde, ungefähr 3,5 Gramm gewogen hat. Ja, übrigens dann im 19. Jahrhundert auch als offizielle Währungseinheit der Habsburger Monarchie eingeführt wurde, als österreichischer Gulden und heute noch als Forint in Ungarn genutzt wird, das Wort. Aber vor allem interessant aus meinen Augen, und deswegen der Solidus auch interessant, ja, vor allem aus meinen Augen interessant, weil es diese Grundidee der unveränderbaren Münze, auf die Bitcoin ja aufbaut,
Genau.
eigentlich vorweggenommen hat. Das heißt, da haben wir bereits den Beweis, dass es funktionieren kann, wenn du jemanden hast, der sozusagen dafür steht.
Genau.
Und daraus kannst du leider Gottes auch ableiten, die Notenbanken und
Richtig.
die Idee der Preisstabilität und
Richtig.
das, was wir heute haben, ja.
Genau. Finde ich richtig spannend, was du gerade noch gesagt hast, Nico. Stichwort unveränderliche Münze. Das ist jetzt heutzutage, Gott sei Dank, mit der Technologie von Bitcoin möglich. Damals ist unveränderliche Münze so eben definiert worden, wie du gesagt hast, dass ein Kaiser hergegangen ist, der sozusagen mal wohlwollend unterwegs war. Ist ja auch eine Ausnahme, dass es solche dann gab. Und Kaiser Konstantin war ja dann auch der erste christliche Kaiser, der dann aber gesagt hat, auf dieser Goldmünze steht auch die Todesstrafe. Das heißt, wer versucht hat, die zu verwässern und zu kopieren, der hat riesige Probleme bekommen. Und logischerweise, Gott sei Dank, haben wir so ist Unveränderbarkeit sozusagen damals definiert worden. Gott sei Dank schaffen wir das heute über die dezentrale Technologie von Bitcoin und über den Konsensmechanismus, dass diese Unveränderlichkeit sozusagen auf ein neues Level kommt, nämlich auf ein friedliches Level. Das muss man ja ganz klar immer dazu betonen. Und da eben schließt sich, glaube ich, der Kreis ganz gut, was sich da dann entsprechend für Geldtechnologien in der Vergangenheit etabliert hatten, die aber halt am Ende alle ihre Schwachstelle in dem Vertrauensproblem halt hatten, im Orakelproblem.
Hielt sich übrigens tatsächlich 700 Jahre.
Okay, 700, dann habe ich ein bisschen übertrieben.
Von 300 nach Christus bis ungefähr 1000 nach Christus.
Aha,
Ja,
okay.
naja, und was kam dann? Dann kamen die Dark Ages und dann 1200 bereits der Florin. Ja,
Genau,
also
genau.
du hast wirklich du kannst anhand des Geldes sehr, sehr gut nachvollziehen. Übrigens, daher kommt ja auch diese geriffelte Seite der Münze. Jetzt habe ich meine Münze nicht hier. Ich hatte sie doch gestern, muss ich dann nachschauen, wo die Hinge verschwunden ist. Dass nämlich der Staat gesagt hat oder der Herrscher gesagt hat, naja, ich kann die Münzen einziehen und verwässern, aber
Genau.
ihr dürft nicht da ein Stück abschneiden, deswegen sind die Münzen an der Seite geriffelt, und zwar bis heute, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die von den 3.500 Mitarbeitern der EZB nur zwei wissen, warum das so ist.
Allerdings, ja. Genau. Ja, super, super Punkt. Danke auch nochmal, dass mich da korrigiert hast. Genau. Also da war dann offiziell das Solidus 700 Jahre quasi Staatswährung. Aber das Interessante ist, so eben diese letzten Aufzeichnungen gehen, glaube ich, noch weiter, wann da noch, weiterhin sozusagen als Geld funktioniert hat. Und das war
Ja,
sogar weit
klar.
ins Mittelalter, glaube ich, rein.
Das wird schon so sein. Also ich versuche nur, das ist so einer meiner Spleens, der jetzt vor allem bei den Remote-Podcasts, dass ich ab und zu ein bisschen was recherchiere, damit wir da kein Blödsinn reden, ja.
Absolut.
In Zukunft wird ChatGPT das automatisch quasi korrigieren, wird einfach mitlaufen und sagen, ah, da hat der Nico Blödsinn geredet. Aber auch ChatGPT redet ja manchmal Blödsinn, so ist es nicht. Aber es ist einfach genial, dass diese Dinge dann gleich abrufen zu können, ja. Und
Auf
ich meine,
jeden
also für
Fall.
dich als Lehrer, jetzt erzähl noch mal zum Abschluss vielleicht, ja, wie wird man, also warum bist du überhaupt Sport- und Lateinlehrer? Abgesehen davon, dass du natürlich dann, wenn du den Lateinunterricht cool machen wirst, wirst du der beliebteste Lehrer an der Schule sein, weil die Sport- und Lateinlehrer sind immer die entspanntesten. Aber wie kommt das?
Ja, also da vielleicht relativ früh schon. Es war ganz einfach gesagt mein Lieblingsfach zusammen mit Sport, also Sport und Latein. In der Schule habe ich ganz schnell mein Faible dafür bekommen. Ich komme selber auch aus dem Fußball. Also ich habe schon seit klein auf Fußball gespielt und da bin ich auch immer dabei geblieben. Deswegen war dann nach der Schule für mich einfach nur die Frage, werde ich Lehrer? Die Fächer wären auf jeden Fall schon klar gewesen. Ich war mir da nur noch nicht so sicher und habe dann einfach mal nochmal eine Orientierungsphase über einen Freiwilligendienst gemacht, wo dann auch schon teilweise Schularbeit mit drin war. Und spätestens nach dem Jahr wusste ich dann, ja, ich will Lehrer werden. Und dann ist für mich dann immer mehr Latein und Sport schon so eine Traumkombi gewesen, weil es halt ein schöner Ausgleich ist. Also in der einen Hälfte muss man seine Birne richtig anstrengen, in der anderen sich auspowern körperlich. Und dementsprechend war das halt sehr, 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 sehr schön, dann auch das mit dem Studium so alles dann quasi zu bewältigen. Und dann kam aber, wo dann zum Beispiel jetzt Bitcoin dazu kam, mehr und mehr natürlich auch das Interesse an mal privaten Schulen. Deswegen jetzt da an der Stelle nochmal, also mein Stand aktuell eben, ich habe Lehramt fertig mit Latein und Sport studiert und habe aber schon während dem Studium an der Privatschule gearbeitet. Mein Referendariat, das sehe ich für 2026 dann vor. Ich lasse mir da jetzt gerade noch ein bisschen die Zeit, weil ich mich da ein bisschen anders orientieren wollte, auch mal noch, um die anderen Zeiten mal zu sehen. Und da war ich eben in München auch an der Privatschule. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Patrick Pipier. Den kennst du ja auch, Nico. Und mit dem habe ich da vor allem schon viel Kontakt dann aufgebaut, weil der auch an dieser Schule arbeitet. Und da habe ich halt so auch einfach die Freiheiten bekommen im Lateinunterricht, mal das Thema der Geldtheorie mit einzubinden, eben Stichwort Geldgeschichte. Und da habe ich schon auch so ein Faible für mich entdeckt, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich kann da die Kids so toll abholen, weil das ja auch so eine Existenzfrage ist, die man in ihre aktuelle Gegenwart wunderbar transferieren kann. Und dann habe ich halt einfach auch das Beispiel gebracht. Da habe ich zum Beispiel jetzt, was mir gerade einfällt, dann auch eine Folie vom Solid Wertefonds, aber ich glaube, es war sogar vom Ronny Stöferle sogar vielleicht was. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ist gut möglich, ja.
Muss ich mal nochmal gucken. Da war auf jeden Fall der Verlauf vom Dollar, also der Kaufkraftverlust vom Dollar seit 1950 eingezeichnet. Und ich dachte mir, diese Grafik passt perfekt, um die mal über die Kaufkraft vom römischen Silberdenar drüber zu legen. Und das Spannende war logischerweise, dass ich da ein sehr, sehr schönes paralleles Muster erkennen konnte, nämlich dass diese Kurve immer weiter exponentiell abgefallen ist. Und über das konnte ich die Kinder, glaube ich, halt ziemlich gut abholen, weil wir mal einfach untersucht haben, ja, wie hat denn das Währungssystem im römischen Silberdenar funktioniert und wie stark ist es von den einzelnen Kaisern inflationiert worden? Stichwort dann auch Nero. Da war ein riesiger Knick zum Beispiel drin, als der an der Macht war, weil die massiv logischerweise mit ihrer expansiven Geldpolitik die Geldmenge ausgeweitet haben und diese Münzverwässerung so weit vorangetrieben haben, dass dieses System am Ende dann auch zusammengebrochen ist, was dann auch sozusagen ja immer mehr in den Untergang vom Römischen Reich gemündet hat. Also der ist ja im grundlegenden Treiber immer ein ökonomischer Untergang. Und was dann alles so mit einhergeht, sind dann natürlich Kriege, Unruhen im Inneren und so weiter. Und das konnte man, glaube ich, sehr, sehr gut vergleichen, weil der Dollar halt seit 1971, wie wir es ja kennen, massivst inflationiert auch ist und diese Verwerfungen in der Gesellschaft vor allem ja da ihre Wurzel haben.
Die entscheidende Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, checken man, also gibt es, weil, dass man das im Römischen Reich nicht institutionell verstanden hat, das sehe ich schon ein. Und anders gesagt, man hat offenbar schon verstanden, dass schlechtes Geld eine schlechte Idee ist. Aber das geht verloren. Für Phasen geht das verloren. Ich weiß nicht, ob du Alan Greenspan kennst, aber Alan Greenspan war ja großer Goldbug. Ja, der hat gesagt, ohne Goldstandard, in Abwesenheit eines Goldstandards kann niemand verhindern, dass durch Inflation gestohlen wird. Das war halt noch vor Bitcoin, ja. Und dann ist er aber zum Papst der Nullzinsen geworden in den Nullerjahren, Greenspan-Put. Und mir war dann immer, anhand seiner Person zum Beispiel, habe ich mir immer die Frage gestellt, hat er es vergessen oder ist er quasi nur Teil der Historie geworden, weil er eh weiß, dass, so wie Lynn Alden sagt, ja, nothing stops this train. Und dann musst du halt die Frage, und ich habe schon den Eindruck, dass zumindest Elemente in den USA verstanden haben, nothing stops this train, wir brauchen eine Alternative, eine Lösung für einen neuen Plan. Und den sehe ich jetzt langsam entstehen. Und das finde ich schon faszinierend, dass das passiert. Und zum Thema Schule wollte ich noch loswerden. Ich bin heute, ich kann nicht Latein lesen oder so. Ich verstehe kein Wort. Ja. Aber ich bin heute extrem dankbar für diese Phase, weil ich habe den, weil, das habe ich erst viele Jahre später verstanden. Du gehst ja nicht in die Schule, um das Wissen zu speichern, sondern das, was du vorher gesagt hast. Du gehst in die Schule, um dein Hirn zu trainieren. Deswegen musst du, deswegen ist es wahrscheinlich heute immer noch besser, diese klassische Ausbildung zu machen, als jetzt jeden neuen Trend hinterherzulaufen. Weil solange du noch jung bist, kann dein Hirn eben trainiert werden. Und dafür ist Latein gut, Mathematik gut, und wahrscheinlich, keine Ahnung, der Biologieunterricht, wo du 30 verschiedene Pflanzenarten auswendig lernst, vielleicht weniger gut in Wahrheit. Ja, weil die kann ich mir im Internet und ChatGPT schon zusammensuchen.
Richtig, genau. Oder vielleicht als Stichwort, das können halt eigentlich auch freie Bildungsmärkte besser übernehmen, wo sich dann Schulen rauskristallisieren, die eine viel, viel bessere und aufgefächertere Profilanlegung für Schüler quasi bereitstellen können und wo wir nicht wie im staatlichen System alles durch einen Flaschenhals durchjagen. Und wir ja sehen, da leiden halt dann zum Beispiel auch so jetzt die Fächer wie Latein massiv drunter, dass halt ein Acht-, Neuntklässler in Deutschland, ich denke in Österreich ist es dann ähnlich, einfach durch Chemie, Bio, Latein, Geschichte, alles durchgejagt wird, aber er hätte halt seine Profilbereiche, die er halt sehr, sehr viel, viel sinnvoller für sich entdecken könnte. Und ich glaube, da zum Beispiel, um den abschließenden Punkt vielleicht zu machen, kann die Austrian School halt eine überragende Arbeit liefern, weil wir brauchen interdisziplinären Unterricht. Also wir brauchen eigentlich ein Fach, das in den wichtigsten gesellschaftlichen Bereichen alles anschneidet. Wir haben über Bitcoin den perfekten Beweis dafür, ja. Aber ich würde in diesem Fach logischerweise auch nicht Bitcoin erstmal irgendwie erwähnen. Noch gar nicht, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Sondern einfach zu überlegen, welche Disziplin kann die wichtigsten Bereiche, die auch für Allgemeinbildung dann beim Individuum sorgen, anschneiden, ohne dass wir da jetzt ein eigenes Fach dafür machen müssen. Also als Beispiel Physik. Wir sind ja auch im Bitcoin-Space, sind wir auch mit dem Thema Physik konfrontiert. Die wichtigsten physikalischen Gesetze hat jemand automatisch gelernt, wenn er sich, sag ich mal, im Bereich von der österreichischen Schule aufhält oder mit der vertraut gemacht wird, und muss dann einfach nicht 5, 6 Jahre lang Physik in der Schule haben, wo er jedes einzelne physikalische Gesetz mal kurz auswendig lernen muss, anwenden muss und dann auch wieder vergisst. So. Also ich glaube, da kann großes Potenzial entstehen, wo nachhaltig für die einzelnen Schüler auch sich dieser Lernaufwand mit diesem Bulimie-Lernen massiv reduzieren kann.
Absolut, vor allem auch, weil sich ja das Lernen ohnehin aufs ganze Leben streckt. Das kommt ja noch, das Schulsystem hat ja noch zusätzlich den Effekt, dass du quasi viele Menschen noch der Generation unserer Eltern, für die war quasi auch das Lernen auch Bulimie-Lernen nennst du es, aber das war quasi auch auf die Lebenszeit. Du lernst am Anfang und dann arbeitest du da, aber und ich habe das Glück, dass du als Journalist automatisch in einem permanenten Lernprozess drin bist. Sonst würde ich jetzt auch hier nicht sitzen, weil ich ja zu alt bin. Ich könnte ja total irgendwie in einem Fiat-Konzern verrotten, auch jetzt gerade. Ja? Und das Internet hat das halt alles aufgemacht. Und für diejenigen, die das früh machen wollten, und jetzt wird es halt immer leichter. Also wenn du gelernt, nehmen wir Bitcoin als Beispiel. Wenn du Bitcoin lernen wolltest 2011, 12, dann bist du in irgendwelchen obskuren Foren gewesen. Wenn du Bitcoin und dann ist es immer besser geworden, ja, mit der Zeit. Und heute hast du halt einen Überfluss an Angebot, und so ist es halt in allen Bereichen.
So ist es.
Und das wird sich auch nicht ändern. Es wird nur noch mehr werden. Es wird nur noch besser werden.
Vollkommen. Vielleicht da auch nochmal, weil wir ja die Parallelen immer zu Hip-Hop ein bisschen aufzeigen wollten. Diese obskuren Foren, wie du komplett richtig ja gesagt hast, so im Jahr 2010, 2011 in der Frühphase, waren sozusagen in der Entstehungsphase von Bitcoin, sage ich schon, von Hip-Hop, war die Bronx in New York. Da durften nur wirklich bestimmte, das hat auch logischerweise nur bestimmte Bevölkerungsteile angezogen. Und das meine ich jetzt logischerweise komplett wertfrei. Aber es hat sich einfach diese Dynamik dann entwickelt, die dann immer mehr zugelassen hat, dass die breite Masse der Gesellschaft darauf Zugriff, Zugang, aber auch Interesse entwickeln kann. Und dann kam logischerweise es von der ursprünglich schwarzen Musikbewegung, es immer mehr auch dazu, dass sich quasi Weiße mit dazu gemischt haben. Und da auch wieder, ich finde, man kann es halt so schön exemplarisch nennen, weil es einfach so viel ein Begriff ist. Die Freundschaft von Eminem und 50 Cent zeigt dann, auf was für ein Level Bitcoin dann, Bitcoin sag ich schon wieder, Hip-Hop in dem Fall, global kommen kann. Und da ist, glaube ich, Hip-Hop deswegen jetzt schon dieser Champion und Bitcoin ist der Champion, glaube ich, der danach folgt.
Ja, die kulturelle Entwicklung ist sehr, sehr ähnlich, nur dass sie bei Bitcoin
Genau.
halt global stattfindet. Du hast diese Gruppe an Menschen, die quasi eigentlich Counterculture entwickelt und die sich gegen den Mainstream stellt, weil der Mainstream für sie nichts mehr gibt.
Genau.
Und die anfangen, sich da vorzutasten. In der Bronx ist man vielleicht dann zu einem, keine Ahnung, auf die Straße gegangen, Breakdancen, was auch immer. Bei uns geht man
Genau.
halt auf eine Bitcoin-Veranstaltung oder zieht sich den Content online rein, ja, und fängt an festzustellen, okay, Moment, wenn wir das jetzt alle machen und wir machen das alle gemeinsam und solange wir alle dabei sind, funktioniert das auch.
Genau.
Es ist quasi eine gewissen Sinne eine selbsterfüllende Prophezeiung und die damals, ja, so sind halt Counter-Cultures immer entstanden. Man muss auch aufpassen, weil am Schluss, wenn man dann sich das ansieht, was früher mal deutscher Punk war, ja, die gehen dann halt voll auf im
Genau.
System, ja.
Genau.
Das wird natürlich bei Bitcoin dann auch passieren können, aber das so weit sind wir
Ja.
noch nicht. Und wir
Richtig.
reden da ja auch von einer Counterculture, die jetzt über Bitcoin hinausgeht. Da geht es dann um Marktwirtschaft, da geht es um Austrian Economics. Wie gesagt, ich habe ja Austrian Economics gelernt. Einer der Gründe, warum ich Bitcoin erst sehr spät für mich akzeptiert habe, ich kannte es, aber ich habe es für mich nicht akzeptiert, ist, weil ich über die Austrian Economics, so wie viele von den Goldbugs, auch schon zu stark auf das Gold fixiert war. Und das auch nicht quasi, auch schon literally investiert war. Wenn du einmal investiert bist, willst du ja auch nicht,
Ja,
ne,
genau,
dich.
richtig, richtig. Guter Punkt, den vielleicht mal auch noch mal betonen muss. Ich finde auch, man darf da nicht erwarten, dass eben dieses Verständnis und diese Bereitschaft, sein Weltbild ja zu gewissen Teilen über den Haufen zu werfen, so einfach kommt. So, das ist völlig verständlich, dass da die Menschen dran festhalten, vor allem wenn sie auch noch beruflich so stark drin eingebunden sind. Also deswegen möchte ich da ganz klar sagen, absolutes Verständnis, weil das wird für viele, glaube ich, noch ein böses Erwachen haben, die dann merken, ich habe eigentlich die letzten Jahre in meinem Leben an was geforscht oder an was festgehalten, wo es schon längst die Weiterentwicklung davon eigentlich parat steht. Und deswegen habe ich da absolut vollstes Verständnis, dass das da logischerweise ein Prozess ist, der sich ziehen wird und ziehen muss, weil wir nur, glaube ich, über eine langfristig friedliche Entwicklung da auch die besten Ergebnisse werden dann erst bekommen.
Da sind wir dann auch wieder bei dem Stehsatz vom Gigi bis hin zu den Stoikern. Es geht dann viel ums Ego, ja. Und das war bei mir
Genau,
genauso. Und
genau.
ich bin dann auch der Punkt. Jeder, bei Bitcoin hat jeder den Punkt, sich zu denken, ja, scheiße, das hätte ich vor 5 Jahren auch checken können.
Genau,
Ja,
genau, genau.
also,
Voll,
und
absolut.
dann hast du zwei Möglichkeiten. Da kannst du sagen, ja, ich bleib dagegen oder ich öffne mich dem, weil ja, wenn du es logisch bedenkst, wir alle haben noch einen Fuß in der Fiat-Welt. Ja,
Genau, ja.
da verpassen wir nichts. Ja,
Absolut.
aber du kannst sehr wohl was verpassen, wenn du keinen Fuß in der Bitcoin-Welt hast.
Genau.
Und da musst du dann schon sehr, sehr stur sein, ja, das nicht zu checken. Ja, also. Aber gut, wie gesagt, nein, ich nehme das auch überhaupt niemandem böse, ganz im Gegenteil. Wir können diesen Prozess gerne in die Länge ziehen. Wir machen diesen Podcast ja auch noch viele Jahre.
Genau.
Felix, li vielen lieben Dank, das war mega spannend. Ich wusste ja selbst nicht, in welche Sphären wir da hinabsteigen, von Hip-Hop bis zum Römischen Reich und dem alten Lateinern. Du, wo findet man dich online? Wo findet man dein Essay? Ja, das werde ich natürlich verlinken und so, aber für alle, die uns jetzt zuhören, wo findet man dich?
Ja, also ich bin an sich ein kleiner Fisch. Ich bin ganz normal auf Instagram. Man kann mir natürlich gerne folgen. Ich bin aber vor allem, wenn dann eher auf Bitcoin-Events, denke ich, unterwegs. Also vielleicht an der Stelle, vielleicht sehen wir uns ja in Ingolstadt dieses Jahr.
Im Ingolstadt im
Oktober.
Oktober.
Im Oktober, genau. Also
Das
da kann man logischerweise immer quatschen über alles Mögliche so. Und diese Inhalte, die ich dann quasi da verfasst habe, die sind logischerweise kostenlos, frei zugänglich. Im besten Fall, wie du dann verlinkst, Nico, einfach, ich weiß nicht, ob es sogar eine PDF im YouTube-Video einfach so verlinken kann. Die kann ich einfach so frei rausgeben. Aber ich habe jetzt keine Plattform oder keine Internetseite, wo ich das irgendwo hochgestellt habe. Ich verschicke das einfach so
auf der
peer-to-peer
Eigentum,
vor allem.
auf der eigentümlich freie Website, das Flugblatt oder das den
Ich
Artikel?
meine jetzt vor allem das Flugblatt. Den
Ja,
Artikel, den
okay.
gibt es auf der eigentümlich freien Website, genau. Das wäre jetzt noch das nächste, was ich gesagt hätte, genau. Also bei eigentümlich frei gibt es diesen Artikel. Der ist aber auch einsehbar bei dem Stichwort Julius-Faucher-Preis. Da gibt es dann die einzelnen Gewinner der letzten Jahre, wo auch der Essay quasi drunter verfasst auf der Seite steht. Aber gerade eben dieses digitale Flugblatt, was für Interessierte einfach zur Aufklärung vielleicht interessant sein könnte, das teile ich vor allem peer-to-peer aus, wenn ich Kontakt mit
Ja.
jemandem knüpfe. Aber wir können es einfach über die Wege hier im Video gerne verlinken und dann kann man sich das auch anschauen.
Da
Genau.
finden wir eine Lösung, wenn ich's launche. Und ja, in Ingolstadt sehen wir uns, da bin ich dabei, da freue ich mich drauf. Das ist jetzt im Oktober, da wird diese Folge auch schon vorher ausgestrahlt sein. So viel ist sicher.
Super.
Und dann lernen wir uns kennen. Und ich sag's dir jetzt schon on air, stehende Einladung nach Wien ins Studio, um diese philosophische Debatte fortzusetzen.
Freue mich
Da
riesig
gibt es
drauf.
sicher noch
Sehr,
viel
sehr
zu
gerne.
gibt sicher noch viel zu besprechen. Ja?
Sehr, sehr gerne, Nico. Vielen Dank.
Alles Gute, Felix.
Danke dir und ciao, Grüße aus München.
Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Sats rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.